Hallo, hier ist Football Quark. Jetzt mit einem Interview mit dem ersten Doktor dieses Podcasts. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Wenig Masse!
Mein Name ist Torben Dill und mir gegenüber virtuell zugeschaltet Dr. Simon Gavanda.
Hi.
Hallo.
Tag.
Geht's dir gut?
Mir geht's gut. Es ist nur nach einem Jahr, anderthalb immer noch befremdlich, wenn jemand Doktor sagt. Aber schön.
Aber es ist doch auch eine Leistung. Also ich meine, wer kann sich das, so viele Doktoren gibt es auch nicht.
Ja, true. Aber wie gesagt, damit angesprochen werden ist schon immer noch was Neues.
Aber wirst du damit aktiv angesprochen? Also,
nö, also bei mir im Büro, da sind die meisten sogar Professoren, da sind wir trotzdem alle per Du. Dann im Sportbereich ist es meistens noch speziell, da ist man auch ganz, ganz schnell beim Du. Und das Doktor, das taucht dann eher so im Schriftverkehr eher mal auf. Also so richtig aktiv angeredet wurde ich jetzt in der Vergangenheit einmal ganz oft von so einem Typ am Telefon, der hat so einen Kongress organisiert und der hat öfter mal mit Ärzten zu tun und ich glaube, die sind ein bisschen pingeliger, was ihre Doktortitel angeht. Aber ansonsten, nee, aus Joke sagen es ein paar Kumpels manchmal so hier Dr. Schlau oder weiß ich nicht, Dr. Football, keine Ahnung. Aber ansonsten so richtig ernsthaft, das ist
Dr.
ganz, ganz
selten.
Ich
gut. Ja, also Dr. Football gefällt mir echt gut. Dr. Leon Winscheid hat mal gesagt tatsächlich, dass er seitdem er seinen Doktortitel hat, in seinem Bekannten- und Freundeskreis keiner mehr mit ihm diskutiert, sondern alle nur seine Meinung einfach hinnehmen und einfach sagen, ja, okay, der wird's wissen.
Ja, da ist was dran. Also ich krieg dann auch ganz oft, ja, nicht unbedingt medizinische Fragen, aber schon in die Richtung, wo ich dann immer denke, so, ey, ich bin kein Arzt, ich bin kein Physio, ich habe mit Gesundheit relativ wenig am Hut. Also so ein paar Basics, ja, manchmal kann ich die beantworten, aber die kommen dann teilweise echt mit verrückten Sachen. Und ja, es gibt schon Credibility, würde man sagen, heutzutage.
Ja, was ist das Verrückteste, was ich mal gefragt wurde in dem Zusammenhang?
Oh, das Verrückteste. Also ich finde es immer faszinierend, wenn in irgendwelchen Seminaren oder Weiterbildungen Leute eigentlich vermeintlich simple Fragen stellen, die aber dann immer komplizierter werden, je länger man drüber nachdenkt. Eine spannende Sache war mal bei so einer Football-B-Lizenz, war es, glaube ich, da hat einer gefragt, wieso Kinder eigentlich keinen Muskelkater kennen. So, da habe ich dann relativ lange grübeln müssen und auch ein paar Kollegen gefragt. Am Ende ist es wahrscheinlich so, dass die halt einfach nicht genug Kraft aufbringen können, dass da diese Mikrorisse entstehen. Ein Kunde im Fitnessstudio hat irgendwann mal gesagt, ich glaube, der war Mediziner, er meinte, er findet Trinken total wichtig für den Muskelaufbau, weil er stellt sich das Ganze so ein bisschen vor wie eine Blume, die muss man ja auch gießen, damit sie wächst. Und klar, das klingt erstmal total stumpf, aber ich habe ewig drüber nachgedacht, ob es da irgendwo tatsächlich eine physiologische Relevanz gibt für Flüssigkeit und Muskelaufbau. Irgendwie hat das was mit dem Blut zu tun, ist dann die Transportkapazität besser oder sonst irgendwas. Und habe dann letztens auch aus Spaß einem Kollegen von mir, der eher aus der Nahrungsergänzungsecke kommt, auch mit Doktortitel gefragt, was er denn dazu sagt. Der ist eigentlich von Haus aus Chemiker und Sportwissenschaftler. Und genau dieselbe Reaktion, der hat so, erstmal so dumm geguckt, dann ewig drüber nachgedacht und er so, boah, ja, denkbar wär's. Wer weiß. Also das sind eigentlich so die verrückten Sachen, wo man erstmal denkt, so okay, das ist so voll aus der Luft gegriffen, teilweise ohne Zusammenhang, aber dann richtig wild. Und im Fitnessseminar gab es einen, der meinte mal, es gibt ja zwei Muskelfasertypen, also die schnell zuckenden und die langsam zuckenden Fasern, die dann unter dem Mikroskop einmal rot und einmal weiß aussehen. Und der meinte dann, er würde nur weißes Fleisch essen, also Hähnchen und Pute und Co., weil dann würde er besser Typ 2, also die schnellen Muskelfasern aufbauen. Und das war auch so relativ wild. Okay. Da kam ich auch ins Stocken, aber das ist doch wenigstens relativ einfach zu widerlegen, dass es nicht so ist. Aber ja, es gibt schon spannende Aussagen in Seminaren.
Ich finde sowas tatsächlich immer richtig herrlich. Gerade wenn man sich in so Gedanken dann auch verlieren kann und dann auch versucht, da einen Sinn drin zu sehen und irgendwann aber zum Schluss kommt, Ja, nee, das ist Quatsch.
Ja, das wäre manchmal die kurze Antwort, aber man fängt echt an nachzudenken und teilweise rutscht man dann voll off-topic und kommt dann von Hölzchen auf Stöckchen. Ich frage mich immer, ob die Seminarteilnehmer das dann auch irgendwie interessant finden, wenn ich da jetzt drüber nachdenke so und teilweise auch laut denke, aber keine Ahnung, ich mache es einfach trotzdem.
Das ist immer das Wichtige.
Ja.
Du bist Defense Line Coach der Cologne Centurions.
Richtig, ja, seit letztem Jahr.
Wie bist du dazu gekommen?
Wie kam ich dazu? Ich hatte mit David Rain, der ja der General Manager ist, immer mal wieder Kontakt. Ganz, ganz, ganz ursprünglich vor langer, langer Zeit hatte ich mal angesprochen, da war er noch bei den Krokus U13 oder 15 Trainer, ich weiß es nicht mehr, da wollte ich einfach seine Jungs mal einen Leistungstest machen, so hatte ich das erste Mal Kontakt mit ihm, dann längere Zeit nicht und dann kam es aber wieder über Ace Performance, das ist ja diese Teamwear-Firma, die er hat und ich wollte für den Cheerleader-Verein, wo ich dann auch aktiv wurde, einfach mal gescheite Teamwear haben und habe dann ihn angeschrieben, ob wir da nicht was machen können und wir kamen dann auch zusammen und der ganze Verein wurde dann ausgestattet mit ihm, durch ihn, wie auch immer man das nennen möchte. Und er wollte dann aber auch als kleine Gegenleistung so ein bisschen ein Shooting mit uns machen. Also sprich, seine Frau hat dann so ein kleines Studio bei sich im Laden auch. Und da sind wir dann mit 5, 6 Leuten hingefahren. Das müsste im März oder April letztes Jahr gewesen sein, eher März wahrscheinlich. Und während dem Shooting hat er dann so ein bisschen mit mir gequatscht, so über Gott und die Welt und Football, wie es halt so ist unter Football-Heads. Und da meinte er so, ja, hey, ist noch nicht offiziell, aber da wird was kommen. Und ja, das wird so NFL Europe-mäßig, so die ELF. Und er würde da mit drin stecken irgendwie. Und egal wie, er möchte mich irgendwie dabei haben, ob ich nochmal spielen will oder als Trainer, ganz egal, aber er hätte auf jeden Fall Bock. Und so hat er dann so eine kleine Inception angestellt. Das heißt, der Gedanke ist dann so ein bisschen gereift. Und und dann bin ich da hin und habe da ja meine erste richtige Teamstation. Also ich bin ja schon ein bisschen länger Coach, jetzt nicht allzu lang, aber so ein klein bisschen. Aber das waren dann eher Auswahlmannschaften und deswegen jetzt meine erste richtige Station mit einem Team.
Spannend. Du bist Defense Line Coach, Sportwissenschaftler. Ich habe gefunden, dass du Trainerlizenzen im Gewichtheben, Schwimmen und Football hast.
Jawohl. Und jetzt fragst du dich, warum. Wow.
Genau. Also Gewichtheben, Football kriege ich zusammen. Ja. Schwimmen rate ich jetzt, ist irgendwas aus der Jugend.
Ja, richtig. Also meine ganze Kindheit war ich eigentlich eher Leistungssportler im Schwimmbereich. Ich habe angefangen nach dem Schwimmkurs direkt, so mit 6, 7 Jahren und bin da dann nach und nach durch die Abteilungen durchgegangen. Kam wahrscheinlich daher, dass mein großer Bruder da auch schon aktiv war und dann hinterfragt man es nicht und macht es halt auch. Und das habe ich dann auch gemacht bis 2005, also so mit, jetzt muss ich schwer rechnen, mit 17, 18 habe ich so meine letzten Wettkämpfe dann gemacht. Da hatte ich aber dann auch schon mit Football angefangen. Das heißt, das habe ich sogar noch 1, 2 Jahre versucht, parallel auszuüben, was schwierig war mit der Trainingshäufigkeit in beiden Sportarten. Da war ich dann 5 bis 7 Mal die Woche im Wasser und dann noch 3 Mal auf dem Platz. Das war schwierig. Und später dann in der Uni mussten wir uns im Bachelor eben 2 Spezialsportarten aussuchen. Das heißt einen kleinen und einen großen Schwerpunkt. Ich hatte da versucht, tatsächlich Football zu nehmen. Das wäre theoretisch auch gegangen, wenn man einen Trainer findet mit A-Lizenz, der einen da betreut. Weil vor Ort an der Sporthochschule gab es das halt nicht, weil es gab viel zu wenige Spieler, die als dass da jetzt ein Kurs zusammengekommen wäre. Und da hatte ich dann Kontakt mit Martin Hanselmann eigentlich. Der war in Düsseldorf zu der Zeit. Nur hat er dann, glaube ich, 2012 schon weggewechselt. Und in dem Jahr hätte ich eigentlich den Schwerpunkt machen sollen. Deswegen hat das dann nicht geklappt. Und dann dachte ich, gut, back to the roots, mache ich eben Schwimmen. Hab da dann den kleinen Schwerpunkt gemacht, aber auch den großen Schwerpunkt. Und da war es dann so, wenn man den bestanden hat, den Kurs, konnte man noch eine Kampfrichterlizenz machen beim Verband und ein bisschen hospitieren. Dann hat man die C-Lizenz bekommen. Und rein theoretisch wären die Inhalte auch für eine B-Lizenz wert gewesen, aber da hätte man noch mehr hospitieren müssen beim Landestrainer und wieder den Kampfrichterschein und wieder so ein Kram, alles nebenbei. Habe ich dann gedacht, mache ich nicht. Aber das ist eigentlich durch die Uni entstanden. Und im Prinzip genauso auch der Gewichtheberkurs. Das war auch eine Schwerpunktsportart, die ich aber dann im Master freiwillig noch belegt habe. Also weil es mich einfach interessiert hat fürs Athletiktraining, für Football, für Sportarten generell. Und da habe ich dann eben den Kurs mitgemacht. Der ging auch über ein Jahr. und wurde dann abgeschlossen mit 5 Tage Seminar beim Bundesverband Deutscher Gewichtheber in Leimen bzw. Heidelberg. Und damit habe ich dann die B-Lizenz im Gewichtheben bekommen.
Was kann man vom Schwimmen und vom Gewichtheben für Football adaptieren?
Also offensichtlicher ist es wahrscheinlich beim Gewichtheben. Also ist ja allgemein bekannt, dass das so mit die stärksten Definitiv. Athleten sind, die es gibt. Plus, die sind halt auch sehr viel schnellkräftiger, als es jetzt beispielsweise Kraft-3-Kämpfer sind. Also von der Beweglichkeit haben die ein bisschen mehr durch die tiefe Hockposition, aber eben auch, weil die Wettkampfdisziplin dann auch eine gewisse Schnelligkeit verlangt. Und man hat relativ früh dann so 60er, 70er Jahre auch dann festgestellt, dass die nicht nur stark sind und gut Gewicht heben können, sondern die können auch sehr hoch springen dann oft, trotz hohem Körpergewicht und haben einen wahnsinnig schnellen Antritt. Und deswegen ist es dann halt so ins Athletiktraining von fast allen Sportarten eigentlich mittlerweile reingerutscht, dass man da eben Gewichthebevarianten mit einbaut, um eben diese Kraftqualitäten wie zum Beispiel Schnellkraft zu bekommen. Beim Schwimmen, da ist das Anforderungsprofil schon sehr anders. Zählt ja eigentlich klassisch zu den Ausdauersportarten. Da würde ich jetzt körperlich sagen, ist der Übertrag relativ schlecht. Das hat man auch in den ersten Jahren gemerkt, weil für einen Schwimmer war ich schwer, für einen Footballer war ich viel zu leicht, speziell als Laienspieler. Aber was man natürlich lernt, ist sowas wie Körperbeherrschung generell oder eine gewisse Koordination, dass man eben seinen Körper unter Kontrolle hat und dann vielleicht neue Sachen auch relativ schnell lernen kann. Was ich aber noch viel wichtiger finde, ist eigentlich, dass man in so einer Einzelsportart, die wirklich dann sehr stumpf ist, also Kacheln zählen, sagen ja die meisten immer dazu, lernt man dann so Sachen wie Disziplin, Pünktlichkeit, dass man arbeiten muss, dass es oft undankbar ist und dann kann man das halt mitnehmen in andere Sportarten. Also bei uns war es sehr speziell mit unserer Trainerin, die kam aus Tschechien und die hat dann so ein bisschen den Ostblock-Flair mit reingebracht. Das heißt, Disziplin war da wirklich das A und O, mit einer Viertelstunde vorm Training da sein, selbstständig warm machen, immer mit Handschlag begrüßen und ja, das sind halt so Eigenschaften, die man da halt lernt und die ich mir auch behalten habe. Also ich bin tendenziell immer pünktlich, bei dir jetzt 10 Minuten zu spät, aber vorher Bescheid gesagt, das sind auch so Dinge, die man da dann halt lernt und dass man sich halt den Arsch aufreißen muss für teilweise Mikroverbesserungen. Also im Schwimmen war es dann immer so, wenn man dann alle paar Wochen mal ein Hundertstel oder ein Zehntel schneller wurde auf die kurzen Strecken, dann war das schon viel und dafür hat man dann aber 5 bis 7 Mal, wie gesagt, trainiert und teilweise noch Trainingslager und so. Das ist schon was anderes, wie wenn man da dann im Football irgendwie als Mannschaft unterwegs ist. Das war auch für mich eins der coolsten Erlebnisse, als ich dann im ersten Football-Training war, dass man sich da während dem Training unterhalten kann und wirklich Spaß hat zusammen. Weil beim Schwimmen, ja, da hieß es halt, wenn ihr noch reden könnt in der Pause, dann schwimmt ihr nicht schnell genug und ab geht's und guckt ins Wasser und los. Das ist ein bisschen anders. Also wir hatten unseren Spaß dann vor dem Training, nach dem Training und vielleicht mal am Wettkampf, der übers ganze Wochenende geht oder im Trainingslager. Aber während des Trainings selber, da hat man eigentlich beim Schwimmen sehr, sehr wenig Freude.
Jetzt stellen sich natürlich alle Zuhörer und Zuhörerinnen die Frage, wie bist du dann zum Football gekommen? Aus der Halle.
Ja, true. Ich habe so im Teenie-Alter irgendwann angefangen, das ganze Thema Schwimmen zu hinterfragen so ein bisschen, weil es halt echt sehr stumpf ist und die Verbesserungen waren irgendwie nicht groß genug, beziehungsweise ich war zwar sehr trainingsfleißig, aber wahrscheinlich nicht der Begabteste. Das heißt, im Teenie-Alter haben mich dann sehr viele meiner Konkurrenten so stückweise überholt. Also die wurden alle sehr viel besser als ich. Das hat mich so ein bisschen gefrustet und in einem anderen Verein gab es einen Schwimmer, der hat mir erzählt, dass bei denen in der Stadt, dass es da ein neues Footballteam geben soll, beziehungsweise die Herren, die haben sich gerade so formiert und im Jahr drauf wollten die dann eben eine Jugendabteilung aufziehen und Football, ja, kennt man halt aus den Filmen, also damals war das noch sehr, sehr klein alles und man fand halt diese ganzen Highschool-Filme immer ziemlich cool, wenn dann die Footballer durch den Gang gelaufen sind mit ihren Teamjacken und so. Und da habe ich gedacht, hey cool, das guckst du dir auf jeden Fall mal an, weil, wie gesagt, Schwimmen war so ein bisschen ja abgeschrieben, früher oder später. Und ich habe dann eigentlich gedacht, ich gehe zum Wasserball. Das wäre wenigstens noch naheliegend. Aber das Football-Probetraining war dann ein bisschen früher. Die haben dann so ganz klassisch ein paar Leistungstests gemacht, wir haben ein bisschen Touch-Football gespielt und so. Und ja, von Anfang an halt voll Feuer und Flamme gewesen und direkt dabei geblieben. Der Kollege war auch dabei, aber der hat sich's nur angeschaut und für den war es dann nichts. Aber ja, ich war dann von Anfang an dabei, seit es die Fellbach Warriors gab.
Ja, auch hier nochmal. Gibt's die immer noch?
Die gibt's noch, ja. Ich weiß aber gerade gar nicht, wo die sind. In der Oberliga, in der Region nicht, glaube ich.
Ja, aber diese ganzen Teams, die halt wirklich Regio spielen oder drunter, die halt Menschen den Einstieg zum Football geben, die sind ja total wichtig.
Voll.
Also das muss man immer wieder sagen.
Ja. Also bei mir aus dem Dorf muss man sagen, da gab es einige, die tatsächlich auch bei den Scorpions gespielt haben. Der eine ist jetzt auch Präsident geworden vom Footballverband Baden-Württemberg, also der hat auch seinen Weg gemacht. Aber mit so Leuten hätte ich eigentlich sogar zum Training nach Stuttgart fahren können. Nur hatte ich da einfach viel zu großen Respekt vor, weil ich war 16, das ist ja relativ spät eigentlich zum Einstieg. Damals war es noch verhältnismäßig normal, mittlerweile wäre es wahrscheinlich noch schwieriger. Und ich habe mir gesagt, ey, wenn ich was Neues anfange, dann will ich auch von Anfang an irgendwie klarkommen und einen Einstieg finden und auch Spielzeit bekommen, weil ja, der Ruf der Scorpions, der war damals halt riesengroß, wahrscheinlich größer, als es dann am Ende war. Aber ja, da hatte ich halt Respekt vor und ich habe gesagt, ey, wenn ich was Neues anfange, will ich direkt spielen von Anfang an. Und deswegen bin ich halt zu einem neuen, kleineren Verein, auch wenn dann nach ein, zwei Jahren die Leute gefragt haben, ey, warum bist du denn da immer noch so hier kleiner Verein und komm schon next level und so. Aber ja, im Football war es am Anfang immer so, dass die Leute sehr vereinstreu waren, beziehungsweise viele sind es wahrscheinlich immer noch so, einmal Warrior, immer Warrior, so in der Art. Ja, das war so die Backstory.
Ich glaube tatsächlich, viele sind das immer noch. Also ich kenne das selber, da wird auf jeden Fall hinterfragt, warum man dann auf einmal den Verein wechselt. Du bist hinterher dann doch bei den Scorpions gelandet. Was hat den Ausschlag gegeben?
Ja, also von alleine wäre ich niemals gewechselt, sondern die Jugendabteilung, wie es halt damals war, hatte Probleme, die Spieleranzahl zu erfüllen. Und Trainingsbeteiligung war im zweiten Jahr dann auch relativ schlecht und der damalige Headcoach hat dann gesagt, ey, Freunde, wenn wir an dem nächsten Trainingswochenende kurz vor Saisonstart nicht so und so viel Mann im Training haben, dann melden wir von der Saison ab. Und das war dann auch der Fall. Ich war damals 18, also mein letztes Jugendjahr, also in dem Jahr, wo ich dann auch 19 geworden bin. Und ja, dann ging halt bei mir das Grübeln los, was mache ich? Einer, mit dem ich angefangen habe, den kennt man vielleicht auch in Football Deutschland, Fabian Weigel, der hat jetzt vor kurzem erst aufgehört. Der war in der gleichen Situation mit mir und er hat zum Beispiel dann den Schritt gewagt und ist dann dort bei den Herren geblieben und hat dann in der Oberliga gespielt. Ich habe mit sehr, sehr vielen anderen Leuten gesprochen, unter anderem auch Patrick Geiger, der lange Running Back war bei den Scorpions. Und der hat halt gesagt, ey, ganz ehrlich, so das letzte Jugendjahr, das kriegst du nie wieder. Herren kannst du dein restliches Leben lang noch spielen, aber Jugendfootball ist halt irgendwie was Besonderes. Da lernst du so viel Kumpels kennen und irgendwie ist es vom Flair halt einfach ein bisschen anders. Und irgendwie die Aussage hat mich damals überzeugt, beziehungsweise gecatcht. Ich bin dann auch dann zu dem Headcoach von den Herren, der hat auch gesagt, ja, schade, wir hätten dich auch gebrauchen können, völlig klar, aber er kann das voll nachvollziehen. Und dann bin ich eben kurz vor Saisonstart, beziehungsweise ich glaube, die hatten sogar schon ein Spiel, die Scorpions Jugend, damals im ersten Jahr abgestiegen in der Jugendleistungsliga. Das war das Jahr, bevor sie dann wieder hoch sind in die GFLJ. Und dort durfte ich dann von Anfang an auch mitzocken. Das heißt, die haben mich dann direkt eingesetzt, als wollten eigentlich einen Linebacker aus mir machen, haben aber dann gemerkt, dass ich zu blöd dafür bin. Und da habe ich eigentlich die gleiche Position gespielt, nur aus dem Dreipunktstand und das hat dann funktioniert. Ja, und dann sind wir auch Meister geworden in dem Jahr. Geile Erfahrung. Und wie es dann halt so ist, die Jugendsaison ist früher zu Ende als die GFL-Saison. Der halbe Trainerstab war selber aktiv bei den Herren. Die haben mich dann gefragt, ey, du hast eh deinen Pass hier schon, willst du es dir nicht einfach mal anschauen, so die restliche Saison noch irgendwie mitlaufen mit den Herren, so ein bisschen mittrainieren, einfach gucken, was so geht. Und das habe ich dann auch gemacht. Also wir waren eine Handvoll Jungs, die dann da geblieben sind nach unserem letzten Jugendspiel. Und das Coole war dann, dass wir im letzten Spiel der Saison dann auch schon unseren Einsatz bekommen haben zum Teil, weil wir sehr hoch gegen München geführt haben. Ich glaube 60-0, viertes Quarter, durften dann auch mal die Rookies drauf. Das war dann meine erste Erfahrung. Ja. Und in dem Jahr sind wir dann auch über Viertelfinale ins Halbfinale gekommen. Natürlich habe ich keinen Snap gespielt in Playoffs, aber ich war dann zumindest schon mal dabei in Braunschweig, 7000 Fans. Das war halt wirklich eine ganz andere Nummer. Und ja, und da die dann sehr stark Personalprobleme hatten auf Defensive Line, hatte ich dann im Jahr drauf, also 2007 dann, direkt die Chance eigentlich zu starten, weil die hatten einfach niemand anderen. Auch wenn ich scheiße war, ich war dann immer noch die beste Wahl. Und das war halt dann ziemlich cool, also gab es gar keinen Grund wegzugehen, weil ich glaube, hätten die jetzt so 4, 5, 6 Jungs vor mir gehabt auf meiner Position als D-End, dann hätte ich es mir wahrscheinlich nochmal überlegt, weil eigentlich war der Plan, ich mache Jugend in Stuttgart und gehe aber dann zurück wieder zu den Warriors. Aber ja, ein Glück ist es, oder was heißt ein Glück? Es ist anders gekommen, sagen wir es mal so.
Ich wollte gerade sagen, bist du danach jemals wieder zurückgegangen?
Nee, also ich habe Ich habe ganz, ganz lange mit dem Gedanken gespielt, mal so eine Art Abschiedsspiel zu machen. So, wenn ich dann fertig bin mit meiner Karriere, dass ich dann für ein Spiel nochmal vorbeischaue. Mit dem damaligen Headcoach war das auch abgeklärt. Er hat gemeint, klar, jederzeit, easy, Leihhelm und los. So halt aus Jux. Nur, ich habe 2019 aufgehört und 2020 weiß ja jeder, was passiert ist. Mit Corona ist ja dann alles abgesagt worden und demzufolge hat sich das so ein bisschen im Sande verlaufen. Plus, ich hatte dann letztes Jahr noch einen Bandscheibenvorfall, der auch operiert werden musste. Deswegen weiß ich nicht, ob ich mir das jetzt nochmal geben muss mit 35. Also an sich lustig wär's, aber da ich jetzt Coach bin und unsere Saison natürlich zeitgleich ist wie die Warriors-Saison, weiß ich nicht, ob ich das jetzt noch mache irgendwann. Aber eigentlich wäre es ganz witzig.
Die Frage ist jetzt natürlich, es fehlen jetzt noch ein paar Jahre. Also ein paar bisschen Karriere musst du uns noch erzählen. Was ist in der Zwischenzeit passiert? Du bist okay, ja dann doch ein bisschen rumgekommen.
Ja, wir können eigentlich chronologisch weitermachen. Also der Start war 2004, ja. Die Saison. Also 2003 habe ich angefangen, 2004, ja. 2005 dann bei den Warriors gespielt. 2006 dann die Scorpions-Jugend und hochgewechselt zu den Herren. Bei denen war ich dann auch bis 2010. Ich bin dann fürs Sportstudium nach Köln gezogen. Deswegen war das dann mit den Scorpions erstmal vorbei. Und da man in den ersten paar Semestern auch mega viele Praxiskurse hat, die dann auch bewertet werden und ich keinen Bock hatte, irgendwie durch eine Verletzung alles schieben zu müssen, habe ich dann die 2011er-Saison sogar ausgesetzt. Im Kraftraum einer Sporthochschule waren aber dann super viele Düsseldorf Panther-Spieler, mit denen ich mich dann halt beim Krafttraining irgendwann mal angefangen habe zu unterhalten, beziehungsweise ich habe gesehen, dass die da ihre Offseason machen und so. Und so kam man halt ins Gespräch und bei mir im Jahrgang waren dann auch ein, zwei Spieler dort und die haben dann gesagt, hey, weißt was, komm doch einfach mal mit. Die sind dann immer hochgependelt von Köln nach Düsseldorf, weil in Köln waren damals alle noch in der zweiten Liga, wenn ich es richtig weiß. Mit so einem kleinen Ford Ka sind wir dann teilweise zu viert und zu fünf da zum Training gefahren. Das war echt ein Abenteuer. Aber das habe ich dann 2012 praktisch mitgemacht. Da habe ich dann primär noch die Heimspiele nur gemacht und war, glaube ich, nur bei einem Auswärtsspiel in Braunschweig dabei, weil es zeitlich mit dem Studium immer noch sehr, sehr schwierig war, das alles unter einen Hut zu bekommen. Aber da bin ich dann geblieben, 12, 13, 14. Da gab es dann so ein klein bisschen Vorstandstrouble. Das kennt man ja im deutschen Football in manchen Vereinen wahrscheinlich. Und daraufhin habe ich mich da so ein bisschen umgeschaut.
Ganz, ja. Ganz kurz gefasst, Vorstandstrouble und irgendwelche Führungsdinge, ja, das ist deutscher Football ungefähr.
Ja, ich habe, glaube ich, auch noch nie jemand getroffen, der Präsident von einem Footballverein war, der wirklich gesagt hat, ich habe mir das ausgesucht und ich wollte das machen. Sondern die meisten, die sind da irgendwie reingerutscht und wurden dann gewählt, weil es kein anderer macht und irgendwie dann aus der Situation geboren, haben die das dann irgendwie übernommen. Also ich habe selten jemand getroffen, der wirklich gesagt hat, mein Ziel ist es, diesen Verein zu führen. Ja, und dann stehen halt auch persönliche Dinge im Weg.
Ja, ich höre das auch immer nur so. Ja, ich habe das gemacht und dann habe ich das erst interimsweise gemacht und dann bin ich dabei geblieben. Ja, und jetzt führe ich alle Jugendmannschaften, eine GFL-Mannschaft und wir bauen gerade eine zweite Mannschaft auf.
Ja. Ja, also Hut ab für jeden, der es macht, aber es ist einfach krass. Weil keiner macht es oder kaum, ich weiß nicht, wie es jetzt ist, aber zu der Zeit hat es ja keiner hauptberuflich gemacht. Und sowas nebenbei ist einfach übel. Also wie gesagt, jeder, der es macht, egal wie schlecht, Hut ab, dass es überhaupt gemacht wird. Weil ich glaube, ich wäre auch komplett überfordert damit. Und oft ist es ja so, wenn ein Vorstand geht, dann oft nicht im Guten und hinterlässt dann nur Trümmer und teilweise auch Schulden. Und der Neue ist erstmal nur damit beschäftigt, irgendwie alles aufzuräumen. Und das ist halt echt eine sehr undankbare Aufgabe. Weil jeder meckert natürlich, typisch deutsch, alle Spieler sind unzufrieden, die Trainer meckern und wollen Geld für Imports und keine Ahnung. Also da hängt schon viel dran.
Ja. Wie ging es für dich weiter? Ich hänge an deinen Lippen quasi. Ich finde das total spannend, wie so eine Spielerkarriere einfach weitergeht. Ja. Und aus welchen Gründen man, das Schöne ist, was hier, glaube ich, rüberkommt, im Football sind es halt auch oft, also im Football in Deutschland, die Lebensumstände, die dann auch so Vereinswechsel mal nach vorne bringen. Also du bist jetzt halt nach Köln gegangen, nicht weil Köln gesagt hat, wir geben dir jetzt 5.000 Euro und du kommst jetzt hierher, sondern du hast halt da studiert.
Ja, richtig. Ja, wäre schön, wenn es so wäre. Ich glaube, es bewegt sich auch so ein bisschen dahin, dass dann manche Teams jetzt Uni-Plätze irgendwie versuchen, so abzuchecken oder so. Und mit dem Geld wird es, glaube ich, jetzt auch besser. Aber ich war froh, als ich dann als Student in Düsseldorf keinen Vereinsbeitrag zahlen musste. Fun Fact, ja. Das war immer so per Handschlag und als ich dann 2014 weg bin, kam dann plötzlich die Mahnung ins Haus von 2 Jahre fehlendem Vereinsbeitrag. Das war auch eine sehr spannende Story, weil es gab auch wieder einen Vereinsvorstandswechsel in dem Moment und der hat natürlich versucht, Kohle ranzuschaffen und hat dann gesehen, ich war da, aber habe nie gezahlt. So. Und ein Glück hat der damalige Defense Coordinator sich dann für mich stark gemacht und hat es geklärt, dass das wirklich so ausgemacht war. Und wir waren einfach nur froh, umsonst mehr oder weniger Football spielen zu können. Das heißt, irgendwie, wenn wir ein bisschen Spritgeld bekommen für diese kleine Karre, die dann auch von einem Panther-Alumni gesponsert wurde, also das war ein Kfz-Mechaniker, der uns an so kleine Schrottkarren teilweise einfach wieder fit gemacht hat, damit wir einen fahrbaren Untersatz hatten. Das ist ja als Student nicht normal und die Bahnverbindung abends war einfach zu beschissen. Und deswegen waren wir eigentlich schon froh. Und klar, habe ich erst letztens wieder erzählt, wir mussten dann teilweise beim Auswärtsspiel noch 10 Euro am Bus abgeben, damit wir überhaupt fahren konnten. Das heißt, es war weit weg von Profitum und Gehalt bekommen oder irgendwas. Also ich habe da während meiner Karriere keinen Cent dort gesehen. Das heißt, selbst als ich dann 2014 so das Label Nationalspieler bekommen habe, war es immer noch so, dass ich da für Lau praktisch gespielt habe. Fand ich aber auch nicht schlimm. Und so wie du sagst, die Wechsel der Vereine waren bei mir immer privater Natur oder beruflicher Natur. Das heißt, ich habe nie irgendwie jetzt einen Riesenwechsel gemacht, weil das geilste Angebot oder so. Beziehungsweise später vielleicht schon, aber da kommen wir vielleicht gleich zu. auf jeden Fall 14, wie gesagt, da war dann mit dem Verein so ein bisschen Trouble, Perfect Season, aber andersrum, also 14 Spiele verloren. Viele Spieler, die gesagt haben, die hören auf und Trainerwechsel und so weiter. Und deswegen habe ich mich dann umgehört. Und der damalige Head Coach von Stuttgart hat mich dann kontaktiert, der Jemil Hamiko. Und der ist so ein richtiger Feilscher, ne? Also so ein Verhandler, so ein Macher. Der hat dann gesagt, ey, was muss ich tun, um dich nach Stuttgart zu kriegen? Ich so, ey, ganz ehrlich, ich bin jetzt in meinem letzten Jahr Master, wir müssen noch ein Pflichtpraktikum machen von 9 Wochen, besorg mir was. Und dann ist er wirklich anscheinend nach Stuttgart-Ruid in die Sportschule reingestiefelt, weil er da irgendwen kannte durch eine Trainerausbildung, ist da wohl hin, hat gesagt, hey, ich hätte da einen, habt ihr Praktikumsplätze? Also das ist wirklich einfach so richtig dreist hingegangen, hat dann gefragt und die haben gesagt, ja, können wir machen. Und dann hat er tatsächlich mir diesen Praktikumsplatz besorgt während der Saison. Ich habe da dann im Mai angefangen, also eigentlich genau zu Saisonstart. Und habe dann 9 Wochen wieder vor Ort bei meinen Eltern sozusagen gelebt und das Praktikum dort gemacht. Und den Rest der Saison, als das Praktikum dann vorbei war, bin ich dann mit so 30, 40 Euro Regio-Tickets dann hin und her gependelt. Also donnerstags runter und samstags zurück, beziehungsweise sonntags zurück. War natürlich cool, weil der Master war Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, Freitags hatten wir keine Kurse. Und alles, was man dann halt sonst so machen muss, konnte ich dann von unterwegs. Das war echt eine schöne Sache. Und da bin ich dann eigentlich nur wieder weg, weil die gemeint haben, 2016 war das dann, sie können sich das nicht mehr leisten mit den Bahntickets. Und weil das wäre dann die ganze Saison gewesen. Und daraufhin habe ich mich halt dann wieder umgeschaut und dann kam Frankfurt um die Ecke. Und da habe ich mich natürlich gefreut, weil da habe ich dann das erste Mal auch ein Gehalt bekommen. Auch hier wieder mit Bahntickets. Alle haben immer gedacht, ich habe in den Städten ständig gewohnt, wo ich gespielt habe, aber ich habe weder in Düsseldorf gelebt, ich habe auch nie in Frankfurt richtig gelebt. Also ich bin wirklich meistens dann hin und her gefahren, zumindest von Donnerstag bis Sonntag dann jeweils. Und das habe ich dann halt 2016 und 17 gemacht mit Frankfurt, bis sie dann bekannterweise ja bankrott gegangen sind und dann auch die Bahntickets nicht mehr weitergezahlt wurden. Da bin ich dann ordentlich auch auf Geld sitzen geblieben. Aber das ist wieder eine Story für sich. Wenn du 3 Stunden Zeit hast, kann ich dir das auch noch erklären. Aber ja, wollen wir mal nicht zu viel Internas verraten.
Richtig, glaube ich, weiß, auch bei solchen Geschichten weiß man ja auch nicht, was man sagen darf.
Ach ja, ich habe immer geschwiegen. Ne? Also ich habe da im Anschluss so das ein oder andere Interview auch mal gehabt, wo ich dann eigentlich auch immer sehr diplomatisch war, würde ich mal behaupten, bei dem Zeug, was da abgezogen wurde. Um dann trotzdem irgendwie per Facebook dann als Lügner und Verleumdungsklagen, Androhungen irgendwie bekommen habe. Das war, fand ich teilweise menschlich echt strange, was da abgelaufen ist, weil an sich war es bis zu dem Punkt halt nicht irgendwie im Bösen alles auseinandergegangen. Aber wenn es halt um Geld geht als Student, also da war ich dann schon im Promotionsstudium, aber wenn man dann halt eine Bahncard plötzlich aus eigener Tasche zahlen soll, 2.500 Euro, dann tut das halt weh, ne? Und dann irgendwie auch noch so kacke irgendwie dann von der Seite vollgelabert zu werden, das war halt echt mies. Zum Beispiel, ich hatte ein Pad eigentlich, das stand im Vertrag, dass ich ein Pad gestellt bekomme. Das wurde dann wieder eingefordert, weil das nicht vom Verein wäre oder von der GbR oder was auch immer das war, sondern von einem privaten Equipment Manager und ach, keine Ahnung. Also wie gesagt, war total strange. Es ist nur Geld, ja, kann man am Ende des Tages sagen. Aber das war dann mein Ende sozusagen,
es ist halt,
in Frankfurt.
Es ist auch immer eine, also ich finde, ja, also man kennt es ja auch irgendwo, dass man bei so Sportvereinen irgendwo mal hinter Geld hinterher rennt oder hinter irgendwelchen, dass manche Orga-Sachen ein bisschen länger dauern. Ich finde, da geht halt aber auch eine persönliche Ebene, so eine Vertrauensebene bei kaputt. Und das ist viel schlimmer.
Ja, also es hängt, wie gesagt, einfach davon ab, wie das Ganze dann abläuft, sage ich mal. Und es gab in der laufenden Saison schon Probleme mit den Tickets, weil die Bahncards, die laufen ja ein Jahr normalerweise. Und die hatten 2016 damals angefangen mit einer Probebahncard, die geht 3 Monate. Ist natürlich ein smarter Move, weil hätten wir uns dann direkt am Anfang der Saison verletzt, hätten sie keine Kosten mehr gehabt sozusagen. Die wurde aber dann verlängert, also es war dann März, April, Mai und auf Juni gab es dann die neue Bahncard für ein Jahr. Und das war natürlich für mich privat auch cool, auch für den Beruf, weil ich dann von Köln nach Düsseldorf mit dem ICE tingeln konnte, anstatt mit dem Regio. Deswegen habe ich dann für 2017 gesagt, ey, wir können alles genau so lassen, wie es ist. Ich hätte gerne wieder die Bahncard und eben das Taschengeld, so wie es ausgemacht war. Also ich habe nicht irgendwie mehr verlangt wie manche andere Spieler. Ich fand mich damit eigentlich relativ bescheiden, weil in Relation zu dem, was andere Spieler dort gemacht haben in dem Jahr mit dem großen Sponsor Samsung, war das verhältnismäßig wenig tatsächlich. Und deswegen fand ich das eigentlich einen coolen Deal, dass ich dafür dann die Bahncard bekomme. Und die ist halt dann im Laufe der Saison auch wieder im Juni ausgelaufen und ich habe 100-fach gesagt, ich so, hey Freunde, die Bahncard läuft aus, die Bahncard läuft aus. Und dann wollten sie anfangen mit einem Monatsticket, was dann aber nur auf diese Strecke gebunden wäre und einem Nahverkehrsticket für Frankfurt dann, was aber dann rechnerisch kaum billiger gewesen wäre als die Bahncard. Und da musste man dann ewig hin und her rennen mit diesem Antrag und dann habe ich sie doch bekommen, nur dann, wie gesagt, Insolvenz und die Zahlung wurde dann eingestellt, weil das war nicht die jährliche Bahncard, sondern die, die dann per Abo monatlich läuft. Und da bin ich dann halt einfach ein halbes Jahr oder fast ein Dreivierteljahr drauf sitzen geblieben dann am Ende. Weil es war halt von meinem Konto eingezogen und wurde dann vom Verein erstattet, bis es dann halt nicht mehr lief.
Ja, und so, ja, sowas ärgert einen einfach. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Mich hätte das auch richtig geärgert. Und es ehrt dich, darüber bis jetzt nicht gesprochen zu haben. Aber ja, das zeigt
tatsächlich das erste
auch,
Mal.
aber das zeigt ja A sozusagen, dass es ja schon irgendwo ein Stachel ist, der da noch tief sitzt. Also da ist ja eine Art Enttäuschung einfach da. Und B zeigt es aber auch immer so Blicke hinter die Kulissen, dass nicht alles rosig ist bei solchen Vereinen.
Nee, das sowieso nicht. Also ich denke, gerade mit der Insolvenz kam das ja dann auch ziemlich schnell an die Öffentlichkeit, dass da manches wohl vorne schiefgelaufen ist. Der Stachel, nö. Also das ist jetzt 5 Jahre her. Ich glaube, das wäre einfach verschwendete Lebenszeit, wenn ich da mich jetzt immer noch drüber aufregen würde. Klar, menschlich hat es bei manchen ein bisschen gedauert, sage ich jetzt mal, aber letztes Jahr dachte ich irgendwann so, ach komm, fuck it. So, da brauchst du jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, nicht irgendwie böses Blut jetzt noch immer haben, aber ja, die Art und Weise war halt schade, hätte anders sein können. Ich denke, es war für alle Beteiligten kacke. Es gibt ja genug andere, die auf mehr sitzen geblieben sind. Also wenn ich es richtig weiß, hat der Headcoach teilweise sein Gehalt nicht bekommen. Irgendwelche Getränkelieferanten, Stadionmiete. Also da war ich ja ein kleiner Furz im Vergleich zu den Beträgen, was da so ein Familienbetrieb als Getränkelieferant plötzlich nicht mehr an Geld gesehen hat. Deswegen, ja, alles gut. Wie gesagt, war nur Geld. Aber das war dann so ein bisschen ja das Ende in Frankfurt. Und von da hatte ich dann eigentlich überlegt, ob ich schon aufhöre mit dem Football. Das war 2017. Da wollte ich dann auch mal in mein Promotionsstudium noch ein bisschen weiter vorantreiben, weil Donnerstag bis Sonntag unterwegs sein. Und wenn man ehrlich ist, vor Ort habe ich dann wenig gearbeitet teilweise, weil dann sind halt die Football-Kollegen da und man geht dann lieber pumpen und Burger essen. Dachte ich dann so, komm, investierst du mehr Zeit da rein, anstatt in Football. Aber dann hieß es, dass die Europameisterschaft in Deutschland stattfinden soll, in Frankfurt 2018. Und da habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich ein viel geileres Karriereende, wenn du die EM spielst und dann aufhören kannst, im Vergleich zu, du hast 2017 das Halbfinale verloren. Also ein geiles Spiel, aber sehr ärgerlich damals. Ja. Und ein Kollege von mir und ein ehemaliger Scorpions-Kollege sind beide in der Schweiz, beziehungsweise der eine war in der Schweiz bei den Calander Broncos und der andere war mit denen im Gespräch. Und als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ey, kannst du irgendwie mal meinen Namen da reindroppen so, weil da hätte ich voll Bock drauf, weil deren Saison ist halt sehr viel kürzer. und wäre dann Anfang Juli vorbei und Ende Juli wäre die EM in Deutschland gewesen. Das heißt, GFL-Saison würde danach noch weitergehen, das wäre dann kein cooles Karriereende, aber eben eine kurze Saison spielen und dann mit der EM aufhören, das wäre ein geiler Deal. Ich habe dann, glaube ich, am, ja, lass es 7.1. oder so gewesen sein, dass ich dann in der Schweiz zugesagt habe. Also bei den Calgary Broncos. Und ich glaube, am 9. kam dann die Pressemitteilung, dass dieses ganze Gedöns mit dem politischen Streit dann irgendwie so eskaliert ist, dass Deutschland jetzt ausgeschlossen wurde und die EM wird abgesagt. Das heißt, da habe ich mich dann schon verpflichtet, in der Schweiz zu zocken, ohne dass ich dann die EM hatte am Schluss. Und das war aber trotzdem so eine geile Zeit mit den Jungs. Das war dann sogar noch ein bisschen kürzer. Das war immer Freitag bis Sonntag nur. Ich bin runtergefahren mit der Bahn bis Stuttgart und von dort dann mit dem Teamkollegen praktisch weiter mit dem Auto. Also es war natürlich ein Riesenritt. Ich glaube, ich habe so 6 bis 7 Stunden haben wir, glaube ich, gebraucht ins Training. Aber es war einfach total geil, so die Erfahrung, dass da wieder Leute Football spielen, nur wegen Football und nicht irgendwie wegen einem YouTube-Kanal oder weil sie Instagrammer sind oder jetzt irgendwie denken, sie kriegen das große Geld. Sondern in der Schweiz war es wieder einfach wirklich back to the basics. Die hatten teilweise kein Physio da beim Spiel, die haben sich gegenseitig selbst getaped, die mussten die Tape-Rollen selber mitbringen und haben wirklich nur Football gespielt, um Football zu spielen. Und Schweizer, herzliches Volk, zumindest, ich kann jetzt für Graubünden zumindest sprechen, da wo ich halt gespielt habe. Und da habe ich gedacht, komm, ein Jahr geht noch. Dann habe ich halt 2019 da direkt nochmal gespielt. So. Und das war dann
im Prinzip es ist eine der bekanntesten und größten Organisationen eigentlich. Football, also
ja,
die Broncos, die kennt man schon, würde ich jetzt mal so sagen.
Kennt man auf jeden Fall, ja. Die haben, frag mich nicht nach dem Gründungsjahr, ich glaube, die hatten jetzt so 25-Jähriges oder 30-Jähriges ungefähr. Also die gibt es auch schon mega lang. Ja. Man kennt die aber hauptsächlich dadurch, dass die irgendwann mal einen riesen Sponsor im Hintergrund hatten und dann 2012 und 13, wenn ich mich nicht irre, gefühlt halb Football-Europa rekrutiert haben, weil dieser Sponsor wollte unbedingt den Euro Bowl gewinnen. Und das haben sie dann auch geschafft. Da waren kaum noch Schweizer im Roster, sondern da war dann wirklich so die halbe deutsche Nationalmannschaft war da teilweise. Also es war echt ein All-Star-Kader des Todes. Und damit sind die dann sehr bekannt geworden, sage ich mal. Und auch so, die spielen jetzt auch seit Jahren bei dieser CEFL mit, bei der Central European Football League. Mhm. Als ich da war, 18 und 19, haben wir dann auch echt gut abgeliefert gegen Potsdam, die da gerade in die GFL aufgestiegen sind. Da haben wir mit 2 Punkten verloren. 2019 haben wir dann auch gegen Innsbruck gespielt, also gegen die Raiders, auch ein Riesenteam, was jeder kennt. Und da haben wir auch nur relativ knapp verloren in den letzten 40 Sekunden, also haben auch richtig mithalten können. Und ja, also der Schweizer Football ist an sich echt gut. Also die Top-Teams dort, zum Beispiel Basel, Chur, aber auch, wie heißen sie, Genf, nächstes Genf? Seahawks auf jeden Fall. Die sind auf jeden Fall ziemlich gut.
Okay.
Ja, und natürlich gibt es kleinere Teams. Die Leistungsdichte ist halt vielleicht nicht so hoch, weil halt weniger Menschen in der Schweiz wohnen und dann noch viel weniger spielen, logischerweise. Aber die halt dann es ernst meinen, die sind halt auch echt richtig gut.
Ja. Jetzt hast du ja in deiner Karriere einfach richtig viel Aufwand auch betrieben. Also neben dem Krafttraining, was du betrieben hast und dass du einfach immer versucht hast, auf einem hohen Niveau zu spielen, bist du ja auch wirklich auch viel gependelt, viel gefahren und hast wahrscheinlich auch einfach 40% deines Lebens irgendwie in einem Zug verbracht. Es gibt bei diesen Sonderfolgen die Kategorie Tell Me Your Why. Warum tut man das?
Ich habe jetzt nur Backstreet Boys im Kopf gerade. warum tut man das? Das ist natürlich echt eine sehr tiefe Frage. Und unser Head Coach jetzt gerade bei den Centurions, der sagt es auch immer so. Warum?
Von dem habe ich das tatsächlich.
Ja.
Die andere Rubrik, die noch kommt, die ist auch geklaut.
Ah, sehr gut. Ja, das warum. Also klar, man muss den Sport einfach lieben, sonst betreibt man das Ganze nicht. Bei mir war auch immer die persönliche Ebene extrem wichtig. Also ich habe lieber mit einem Team gezockt, wo ich mit den Jungs gut klarkam, als dass ich jetzt irgendwo hingehe, wo ich die beste Chance auf einen Championship hätte oder so. Oder ich habe halt irgendwo gespielt, wo es, so wie du es schon selber festgestellt hast, wo die Lebensumstände halt hingeführt haben. Also beispielsweise habe ich 2015, als ich dann nach Stuttgart bin, auch Braunschweig abgesagt, weil ich halt gesagt habe, ey, die besorgen mir ein Praktikum, das ist mir persönlich mehr wert als ein Gehalt in Braunschweig beispielsweise. Plus, Stuttgart war ja mein alter Verein und so ein bisschen Homecoming und mit ein paar alten Haudegen wieder irgendwie auf dem Platz zu stehen, ist halt einfach geil. Das heißt, mir war das immer ganz wichtig und Frankfurt war eine ähnliche Nummer. Da habe ich auch geguckt, wen kennst du dann schon und willst du da wirklich hinwechseln, wenn du niemanden kennst? Ein Glück kannte ich da schon einige, deswegen war es auch wieder sehr, sehr einfach. Und bei den Centurions ist es genau das Gleiche. Also da bin ich auch in einen Trainerstab gekommen, wo ich teilweise die Coaches schon kannte, aber gleichzeitig kenne ich auch super viele Spieler davon. Und das ist mir halt immer ganz, ganz wichtig. Und du verbringst halt extrem viel Zeit mit den Leuten. Im Bus Auswärtsfahrten. Wir sind teilweise von Stuttgart nach Kiel gefahren zum Auswärtsspiel mit dem Bus. Auch dieses Jahr werden wir von Köln nach Innsbruck fahren und so weiter. Und das sind halt eigentlich die Dinge, die dann auch kleben bleiben. Also klar, manche Spiele bleiben einem auch im Gedächtnis, wenn die besonders krass waren. Aber ganz ehrlich, man hat 14 reguläre Saisonspiele oder 16 oder was auch immer. Davon bleibt einem relativ wenig im Gedächtnis. Aber was man halt behält, ist dann alles drumrum, dass man danach bisschen feiern war, dass es Rookie-Taufen gab, dumme Busgespräche, irgendwelche Faxen, die dann irgendeiner in der letzten Reihe mal wieder macht. Es gibt immer einen, der dann sein Laptop aufklappt und irgendwelche Schmuddelfilmchen anmacht oder so. Also das sind so, ja, da kannst du halt dich ein bisschen anders zum Teil auch ausleben, wie dann halt im echten Leben, sage ich mal. Also wenn da 50 Männer im Bus sind, da unterhält man sich zum Teil über andere Sachen oder anders, als wenn man jetzt irgendwie im Büro sitzt mit seinen Kollegen. Oder ja, man hat halt einfach eine Möglichkeit, eine andere Seite rauszulassen. Das ist speziell wahrscheinlich bei Defense-Spielern der Fall, schätze ich, dass man da ja am Wochenende tatsächlich legal sozusagen sich ein bisschen mehr oder weniger prügeln kann und da vielleicht auch die ein oder andere Aggression vielleicht los wird, die man halt sonst vielleicht nicht irgendwie loswerden würde. Und das ist halt schon sehr besonders. Also ich mag eigentlich diese Referenzen in Richtung Armee und Krieg nicht so sehr, weil die Amis machen das ganz gerne und sagen dann, ja, du ziehst mit deinen Brüdern in den Krieg, bla bla bla. So würde ich es niemals bezeichnen, aber es schweißt auf jeden Fall zusammen, wenn man zusammen auf dem Platz irgendwie halt gekämpft hat und alles gegeben hat. Und dann nimmt man halt auch viel in Kauf. Und wenn man noch einen Anspruch an sich selbst hat und sagt, ey, ich will eigentlich so hoch spielen, wie es geht, dann ist es halt ganz, ganz oft einfach mit Pendeln verbunden. Und dann muss man es halt auch wirklich lieben und wollen. Dann macht man das.
Wenn du, also ich kenne das aus eigener Erfahrung und ich weiß nicht, also wie es klingt, geht es dir auch so. Wenn du mit jemandem mal auf dem Platz gestanden hast, egal ob du den jetzt besonders gut kennst oder nicht, also man hat ja auch mal, also ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ich habe auch schon mit Leuten auf dem Platz gestanden, mit denen hat man vielleicht, die kennt man seit einer Woche so ungefähr. Ja. Mit denen hat man auch so im realen Leben vorher vielleicht keine drei Sätze richtig doll gesprochen, weil bei 60 Mann-Kadern hat sich's irgendwie nicht ergeben. Und trotzdem hat man zu denen eine ganz andere Verbindung als zu Menschen, mit denen man, die man sonst so halt nur so ein bisschen kennt.
Ja, safe. Also grundsätzlich, ich bin mit Namen super schlecht. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jemals in einem Team gespielt habe, wo ich jeden Einzelnen tatsächlich kannte mit Vor- und Nachnamen. Also ich weiß zumindest oft die Nummer, die jemand hat und was er spielt, aber Vor- und Nachname kriege ich wahrscheinlich fast nie zusammen von den Teams, mit denen ich gezockt habe. Aber ich gebe dir vollkommen recht, du stehst da auf dem Platz mit Leuten, mit denen du, ich sage jetzt mal, im realen Leben vielleicht nicht mal was zu tun hättest. So, das ist ja generell im Sport oft so, dass da halt Leute zusammenkommen, die würden sich sonst nie treffen. Das heißt, allein vom Bildungsstand ist es sehr unterschiedlich, von der Herkunft ist es sehr unterschiedlich, vom Hintergrund, wo kommen die her? Du lernst Amis kennen, Finnen, Norweger, keine Ahnung, ich hatte ein paar Franzosen im Team. Und du kommst halt sehr unregelmäßig, wenn überhaupt, mit so Leuten sonst in Kontakt. Oder auch das ganze Thema Amerika. Ich meine, wenn man da nicht Urlaub macht, hat man da relativ wenig direkten Bezug, sage ich jetzt mal. Aber so hast du halt jedes Jahr irgendwelche Importspieler kennengelernt, auch aus Kanada oder so, die dir dann halt so ihre persönliche Story einfach erzählen und wie ist es denn wirklich da drüben und das ist halt schon sehr besonders. Und wenn man die dann wieder sieht, natürlich ist es so. Also ich hab dann, als ich dann endlich mal Kohle hatte, um ein bisschen zu fliegen, habe ich dann auch meine ehemaligen Teammates drüben dann auch besucht. Also es ist wirklich so, Jahre später, man sieht sich auch bei Spielen jetzt teilweise auf der Tribüne oder so oder jetzt als Trainer ist es total geil. ich gehe nach Stuttgart teilweise und der halbe Trainerstab, mit dem habe ich gezockt, oder auch Frankfurt, da sind jetzt auch ein paar Spieler, die jetzt Trainer sind und so. Und man begrüßt sich halt wirklich sehr herzlich und das ist auf jeden Fall irgendwie was Besonderes. Ich kann nicht erklären, wo es herkommt, aber es ist auf jeden Fall Fakt.
Ja, das beruhigt mich. Das ist für mich eigentlich so ein Football-Ding.
Ja. Ja, gleichzeitig ist es dann auch echt schwierig, wenn man dann irgendwann Nationalmannschaft beispielsweise gespielt hat und man kennt dann auch die Leute aus den anderen Vereinen. Und das ist an sich kein Problem, außer es sind deine direkten Gegenspieler. Das mochte ich immer nicht. Weil irgendwie war es anders, wenn man den gegenüber persönlich kannte und irgendwie Buddy war und dann Vollgas jedes Play in den Reihen. So, das ging zwar schon, aber das mochte ich nicht so sehr, wie wenn das jetzt irgendein Fremder war. So, das ist dann auch immer die Schwierigkeit. Aber ansonsten, Auswärtsspiele ist total geil, wenn man da dann, weiß ich nicht, Leute aus der Bavü-Auswahl wieder trifft oder aus der Nazio oder sonst was. Ist auf jeden Fall ziemlich cool.
Das glaube ich. Wir kommen zur nächsten Kategorie, die dir wahrscheinlich was sagst. Es sind die 5 Minutes of Fun, die wir umgebaut haben zu 5 Questions of Fun.
Okay. Ist es so Rapid-Fire-mäßig oder was?
Na, du darfst jetzt einfach ganz ausführlich antworten. ich werf einfach nur ein paar Fragen hinein und du musst dazu einfach was sagen.
Okay.
Früher war Football tougher.
War. Nein, also grundsätzlich habe ich als aktiver Spieler diese alten Säcke gehasst, die da saßen und sagten so, früher, bla bla bla. So, weil da dachte ich mir, zum Teil stimmt's vielleicht, weil das Equipment war scheiße, es war härter. Bei dem Generationswechsel jetzt sage ich, es ist definitiv so, weil allein das Regelwerk sich komplett geändert hat. Also Stichwort Helmet to Helmet, Receiver DB-Kontakte, Blindside-Blocks. Ich habe jetzt am Wochenende erst gelernt, dass du halt so den Chaser praktisch nicht mehr Blindside wegscheppern darfst, was immer die schönsten Blocks waren. Oh. Auch bei einem Pick als D-Liner hast du endlich mal den QB vor der Fresse. Das war das Schönste überhaupt. Ja, ja. Und das sind Sachen, die dürfen die gar nicht mehr. Das heißt, das ist zwangsläufig weniger tough an der Stelle. Ich sag nicht, dass es besser oder schlechter ist, aber es ist auf jeden Fall anders.
Witzig, das habe ich jetzt auch gerade erst gelernt. Und eigentlich sind das richtig geile Highlight-Plays.
Waren's mal. Ja, also ich sehe es auch ein, warum das so ist. Klar, die Story mit den Gehirnerschütterungen hat ja jetzt jeder hoffentlich mal mitbekommen. Aber es ist immer schwierig, wenn es ins Lächerliche rutscht. Also wenn es dann Auslegungssache wird. Als zum Beispiel in der NFL die Regel eingeführt wurde, dass du beim Sack nicht mehr auf dem QB landen darfst, sondern irgendwie gucken musst, dass du dich abrollst oder so. Da dachte ich, meine Fresse, wie soll man jetzt noch Football spielen als D-Liner? Die Offense ist fast immer im Vorteil durch das Regelwerk und jetzt darfst du nicht mal, wenn du es endlich mal schaffst, dem Typen eine einschenken und drauf liegen bleiben. Dachte ich schon, boah, das versaut es jetzt ein bisschen. Ich glaube, die Regel ist bei uns ja nicht angekommen und ich weiß auch nicht, ob es die in der NFL noch gibt. Aber das war auf jeden Fall dann unschön und das hat dann auch, ja, Verletzungen bei so einem Sack passieren ja seltener, eher, dass man irgendwie in die Knie rollt und das ist ja definitiv als Palmer-Regel, glaube ich, vorbei, aber gut.
Aber ich muss mal sagen, ich hab mal eine Flagge dafür gekriegt, bei einem Quarterback-Sack, als ich mich dann hochpushen wollte und ich bin halt mit dem einen Arm auf dem Rasen gewesen und auf dem anderen war halt noch der Körper da und dafür habe ich die Flagge gekriegt, ich hätte ihn runtergepusht und ich dachte mir so, wofür jetzt?
Ja, true. Gut, da habe ich mal drauf geachtet, weil ich fand's eher geil, so drüber zu rutschen. Also ich habe mich dann eher so über die drüber weggezogen, dass die auch wirklich gemerkt haben, ich lag gerade drauf. Das klingt irgendwie komisch, wenn man es jetzt aus dem Kontext nimmt.
Ja, aber doch, aber ich weiß exakt, was du meinst. Und das meint, ich kenne auch dieses Gefühl, absolut, das ist auch richtig. Ja, aber ich habe mich damals gefragt, was ist das für eine Flagge? Also es gibt andere Dinge, die werden nicht bestraft.
Ja, true. Also ich hab auch drei ganz wilde Flaggen bekommen. Eine Flagge war, das war ein Play, was dann ein Touchdown wurde. Und vor mir, also bin hinterhergelaufen halt, wie es sich gehört als D-Liner oder generell als Defense, dass man hinterher hasselt. Und dann sehe ich halt, wie einer jemand anderen Block in the Back quer durchs Bild scheppert, also vor mir so in die Laufrichtung. Und ich bin dann hin, ich so, hey, good job, weil ich wusste, die Flagge kam, der Touchdown wird zurückgepfiffen. So. Und dann kam eine zweite Flagge und ich habe mich noch gewundert, warum jetzt zwei Flaggen für einen Block in the Back da liegen. Die zweite war gegen mich, weil ich dann Taunting gemacht hätte, weil ich Good Job gesagt habe zu dem Typen, der den Block in the Back gemacht hat. Und das fand ich auch so, wow, krass. Ich habe jetzt nicht mal gesagt, du Penner oder irgendwas. Ich habe wirklich nur gesagt, ja. Good Job und habe geklatscht. Das war also halt auch nicht so halt, ne? Also nicht irgendwie so total crazy offensiv oder so. Und die zweite war eine Celebration unterhalb des Bauchnabels. Das war mir auch nicht bewusst. Das ist, ja, keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen typische Football-Story, aber wir hatten Holländer im Team in Düsseldorf. Und auf Holländisch gibt es ein Wort dafür, wenn man jemand anderem den Penis ins Gesicht haut. Das heißt Zwoffelen. Und die Holländer haben das uns halt beigebracht. Und deswegen fanden wir das total witzig. Und es war dann so ein bisschen das Wort der Saison, so ein bisschen. Wir hatten irgendwann sogar einen Spielzug, der so hieß. Und ich habe dann nach einem Quarterback-Sack im Preseason-Spiel zu meiner Sideline eben so eine Andeutung gemacht in die Richtung und habe eine Flagge dafür bekommen. Und ich so, hä, wofür war die denn? Weil ich habe es ja nicht zum Gegner gemacht oder so. Und er meinte, ja, Celebrations unterhalb der Gürtellinie darf man nicht. Ich so, okay, ist mir auch neu. Aber gut, gibt ein Foto davon und es sieht aus, als würde ich Luftgitarre spielen. Also, sehr lustige Story. Und die dritte, das war dann in der Schweiz, mein allererstes Spiel in der Schweiz. Und ich habe immer gesagt, weil ich nie ejected wurde in meinem Leben, wenn ich weiß, es wird das letzte Spiel meiner Karriere, mache ich irgendeinen Scheiß. Also ich wusste nicht was, aber ich dachte mir, komm, einmal irgendein Blödsinn, so richtig, richtig affig irgendwas. So, und in dem Moment war es aber nicht vorgesehen, sondern es gab mal wieder ein Brawl, die haben sich ein bisschen rumgeschubst und Freundlichkeiten wurden ausgetauscht. Ich bin dazwischen, ohne jemand zu hauen, sondern ich bin an meine und habe die so weggezogen und habe den anderen so in seine Teamzone geschoben. Dann kamen Flaggen, ich so, verdammt. Bin in meine Teamzone gelaufen und dann meint der Coach, kannst duschen gehen. Ich so, wie, du kannst duschen gehen? Ja, du wurdest gerade ejected. Ich so, warum wurde ich denn ejected? Ich habe das doch gerade beendet. Ja, du hättest irgendwen geschlagen und keine Ahnung. Ich so, ich war nicht mal beteiligt an der Sache. Das heißt, meine einzige Ejection in meinem Leben war dann eben ein Streitschlichten. Das war dann auch sehr, sehr geil. Aber das nächste Spiel hätte ich eh nicht machen können, deswegen war meine Sperre abzusitzen relativ easy. Und in der Schweiz ist es so, dass wenn man in der ersten Halbzeit ejected wurde, die zweite Halbzeit schon als ausgesessenes Spiel zählt. Das war dann ganz cool. Aber da habe ich auch gedacht, Mensch, jetzt bist du mal ejected worden und dann für so einen unspektakulären Scheiß.
Ja, richtig, genau. Und dann für halt nicht mal was, dass du irgendwen wirklich mal gevierteilt hast.
Ja, oder halt richtig was Lustiges gemacht, sage ich mal. Das war dann die einzige Ejection und die haben sich dann auch allen Spaß draus gemacht. Hier der Deutsche, der sich immer prügelt in seinem ersten Spiel und so. Das war dann der Running Gag die Saison über.
Wir kommen zur nächsten Frage. Wenn du drei Dinge im europäischen Football ändern könntest, welche wären das?
Drei Dinge. Boah. Also ich kann mir wirklich einfach Sachen wünschen, oder?
Ja, klar. Alles. Okay. Komplett wild.
Okay, ich wünsche mir für jeden ELF, GFL 1, GFL 2 Club, ein professionelles Management mit Leuten, die das Zeug auch gelernt haben, also irgendwie Sportmarketing, Sportmanagement und so weiter. So, mit natürlich einem vernünftigen Gehalt, dass die Leute das auch wirklich gerne machen. Das ist Wunsch 1, weil ich glaube, damit fängt vieles an oder kann vieles beseitigt werden. Nummer 2 habe ich mir die letzten Jahre immer gewünscht, aber das kommt ja jetzt wieder, dass Deutschland wieder international mitspielen darf als Nationalmannschaft. Das ist das, was mir als Spieler natürlich sehr, sehr wehtat, weil mir wurde zweimal eine WM verwehrt und die eine EM. Die kann mir auch keiner mehr wiederbringen sozusagen. Deswegen bin ich froh, dass die Jungs wieder die Chance haben, international zu spielen. Das ändert sich ja gerade. Und Nummer drei. Ich glaube, manche junge Spieler müssten sich mal wieder ein bisschen besinnen auf das Why, warum sie Football spielen, auf dass da Toughness, Disziplin und Pünktlichkeit dazugehört und dass es nicht alles irgendwie Show ist und cool und Fernsehen, Instagram und keine Ahnung was. So. Weil am Ende des Tages machen die ja den Sport normalerweise nicht deswegen, weil Millionär wird dadurch keiner und damit musst du es ja eigentlich lieben. Und wenn du das nur machst, um irgendwie 5000 Fans auf Instagram zu haben oder mal vor 3000 Menschen zu spielen, ist es die falsche Motivation, finde ich. Und das ist das, was gerade so ein bisschen an der Nachfolgegeneration, finde ich, fehlt. Dass die, du hast Toughness gesagt, das vielleicht in gewisser Weise auch, aber die Erwartungshaltung ist teilweise einfach viel zu krass. Also wie gesagt, ich habe noch Busgeld gezahlt als Erstligaspieler und ich musste mir ein T-Shirt am Stand beim Game Day selber kaufen, damit ich endlich mal von meinem Team, für das ich spiele, auflaufen kann. So mit Teamwear gab es nämlich nicht. Und heutzutage kriegen die eine Sporttasche umsonst und die sagen, die ist kacke. Oder es wird Essen gestellt und die sagen, schmeckt scheiße. Und ich denke mir so, Alter, wir haben kein Essen bekommen, wir haben keine Taschen bekommen, wir haben keine Teamwear bekommen, wir haben Vereinsbeitrag gezahlt und. Das heißt, so ein klein bisschen wieder einfach dankbarer sein für das, was es mittlerweile gibt. Weil der Football, auch wenn viele sagen, der hat sich nicht entwickelt, es ist extrem viel passiert die letzten 15, 20 Jahre. Bestimmt nicht so viel, wie hätte sein können, aber es ist definitiv eine ganze Menge passiert.
Ja, so Kleinigkeiten. Also ich finde, das ist halt, alleine wenn man sich das Essen nicht selber machen muss, finde ich, ist das ja ein riesiger Mehrwert.
Absolut. Also ich habe mir immer meine Tupper-Schüssel mit Nudelsalat irgendwie selber mitgebracht und ja, wissen manche nicht zu schätzen, weil sie es vielleicht nicht erlebt haben. In Stuttgart, wir haben den Platz selber gekreidet am Freitag vor dem Game. So, und haben nach dem Spiel die Goalposts abgebaut. So,
das mussten wir in Hildesheim auch machen.
Also. Ja, safe. Und ey, ich fand das so ein Luxus, als dann in Düsseldorf einfach so eine Game Day Crew da war, die alles vorbereitet hat. Oder auch dann in Frankfurt mit, keine Ahnung, du hast in der Teamzone halt die krassesten Snacks überhaupt gehabt. Ne? Da waren Gummibärchen, Cornies, Obst, Getränke, war alles vorbereitet und du musstest dich um nichts kümmern. Das war wirklich so eine Art schon fast Profi sein. Ne? Also in gewisser Weise war es ja auch, aber ich fand es halt immer total krass und boah, wir übernachten beim Auswärtsspiel und voll cool, weil wir haben halt teilweise echt die Trips nach Kiel gemacht, haben es auf dem Hinweg zwar gepennt, aber wir sind nach dem Spiel straight heimgefahren. So, und irgendwie zwei Übernachtungen bei einem Spiel, das gab's halt einfach nicht. Oder dass jetzt Jungs in der ELF von Köln nach Barcelona und Istanbul und Breslau fliegen. Weißt du, das sind Sachen, Alter, wie geil ist das denn? So, und ich glaube, manche kennen das nur noch so und verlieren da so ein bisschen den Bezug irgendwie.
Ja, vielleicht fehlt da ein bisschen Demut.
Demut ist das Wort, was mir nicht eingefallen ist. Ja, Demut, safe. Ja, ist natürlich, wie gesagt, ich hasse diese Rolle von dem Alten, der sagt, aber früher. Aber in gewisser Weise ist es so. Klar, es ist kein neues Phänomen, dass die ältere Generation über die jüngere schimpft. Aber wenn man es halt erlebt hat und weiß, wie es auch anders geht, dann muss man halt was sagen. Aber die junge Generation, die will das halt in dem Moment beispielsweise nicht hören wahrscheinlich. Mir ging es übrigens so vor kurzem erst, auch Coach Frankie, hat eine Game-Day-Ansprache gehalten zum Thema, es ist schneller vorbei, als du gucken kannst, so in der Art. Ich glaube, die Rede hat jeder mal bekommen. Und ich habe ihm danach gesagt, hey, als Spieler, ich habe diese Ansprache gehasst wie die Pest, weil ich habe es in dem Moment einfach nicht wahrhaben wollen oder es war mir völlig egal. Ich dachte so, wie, warum sollte es vorbei sein? So. Und jetzt bin ich auf der anderen Seite des Balls, jetzt bin ich Trainer und die Scheiße war schnell vorbei und ich würde gerne wieder, aber jetzt bist du 35 und kannst vielleicht nicht mehr so oder der Körper lässt es halt nicht mehr zu. Und jetzt verstehe ich diese Ansprache und als Spieler wollte ich es nicht hören und ich denke, wenn ich jetzt sage, hey, werdet mal wieder ein bisschen tougher, disziplinierter und demütiger, dann kommt es wahrscheinlich genauso wenig an.
Ja, ich habe bei solchen Ansprachen mir immer gedacht, so ja, schön und gut, dass das schnell vorbei sein kann, aber mir passiert ja nichts.
Ja, safe. Ja, dieses typische Teenie-Anfang-20-Ding, so ich bin unverwundbar, mir passiert nichts. Also ich habe das schnell gemerkt, dass es bei mir nicht so ist, weil ich hatte meine ersten drei Herren-Saisons jeweils eine OP. Deswegen war es bei mir eher so, dass ich wusste, da kann viel passieren. Und ich habe auch nach der dritten dann damals, 2009, habe ich gesagt, wenn noch eine kommt, höre ich auf. Und die kam dann tatsächlich sehr lange nicht. Die kam dann erst 2018 wieder. Und als dann der Arzt damals, also es war wie gesagt die erste Schweiz-Saison, als die zu Ende war, und als der Arzt dann meinte, ja, Meniskus, da müsste man kurz dran, habe ich in dem Moment schon angefangen zu grinsen. Und der so, hä, was ist los? Habe ich es ihm erzählt, dass ich gesagt habe, bei der nächsten OP höre ich auf. Und als er es aber gesagt hatte, wusste ich, nee, eine machst du noch. Also es war wirklich so ein Instant. Weil da wollte ich es mir dann irgendwie so ein bisschen selber beweisen. So von wegen, ja komm, scheiß drauf, eine geht noch. Und aber dann, ja, wie gesagt, später habe ich auf jeden Fall den Strich dann drunter gezogen irgendwann.
Ja, ich kann dazu erzählen, meine Schwester hat irgendwann, ich hatte am Anfang in der Jugendzeit, so im ersten Herrenjahr auch noch immer so Wehwehchen, hier mal so ein Bänderriss, da mal irgendwas. Und dann hat sie für mich so eine private Unfallversicherung abgeschlossen, so mit Krankenhaus-Tagegeld und so weiter. Und danach wie sozusagen einfach nicht mehr verletzt.
Du bist der Traum einer jeden Versicherung wahrscheinlich.
Ja, genau so. Auf einmal war ich, wäre ich eine Versicherung, hatte ich eine Versicherung und zack, ja, gesund geblieben.
Ja, shit, ey. Ja, Krankenhausaufenthalte waren bei mir zum Glück extrem selten, sondern es wurde immer alles ambulant gemacht und es war jetzt auch nie so ultra schlimm. Also da sind andere wirklich schlechter weggekommen, glaube ich, mit, keine Ahnung, Kreuzbandriss, Achillessehnenriss und so ein Zeug. Das hatte ich zum Glück nicht. Ich denke, für andere Sportarten oder Nicht-Sportler ist es immer noch eine Menge. Die würden sich auch sagen, boah, was geht mit dir ab so? Wie, du findest es nicht schlimm? Aber auf der anderen Seite hat mir ein Teamkollege mal gesagt, Michael Rendsburg, wenn du es hörst, viele Grüße. Er hat mit 30 aufgehört, war auch in der Nationalmannschaft, also eigentlich echt ein guter Spieler und in seiner Prime, sage ich jetzt mal. Und er hat gesagt, nö, ich höre jetzt auf, weil ich will irgendwann mal meine Kinder, die da kommen, noch über Kopf halten können, also so hochheben können. Mhm. Und irgendwie hat sich das so ein bisschen eingebrannt, in der Form, dass ich gesagt habe, ich will dann aufhören, wenn ich das selber entscheide, und im besten Fall halt auch auf einem guten Niveau, dass ich nicht der alte Sack bin, der auf der Bank sitzt mit 45 und dann sagt, ja, früher, damals, als ich Starter war, so in der Art. So, und das habe ich dann auch mehr oder weniger geschafft, zum Glück. Und körperlich, wie gesagt, ja, ich denke, ein paar Sachen werden sich noch melden, aber das ist dann das Älterwerden, von daher, ja, toi, 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 lief alles gut.
Sehr gut. Welche drei Bücher sollte jeder Athlet-Footballspieler gelesen haben?
Als ob ich Bücher lese. Also ich glaube, die Anzahl der Bücher, die ich gelesen habe, ist überschaubar. drei Bücher. Okay, Nummer eins, das kam letztes Jahr oder vor zwei Jahren raus, glaube ich, von der NSCA. Das heißt Strength Training for Football. Da geht es dann um das Thema Athletiktraining im weitesten Sinne für Athletiktraining, Kraft, Schnelligkeit und so weiter. Ich glaube, sonst habe ich halt kaum was gelesen tatsächlich mit Footballbezug. Ich spicke gerade so ein bisschen in mein Bücherregal.
Ja, alles gut.
Boah, ja, was ich zum Beispiel noch nie gemacht habe, ist irgendwie, es gibt ja von den ganzen großen Coaching-Legenden so Autobiografien und so ein Zeug. Habe ich noch nie irgendwas gelesen, ehrlich gesagt. Ah ja, doch, jetzt kann ich einen Shoutout machen. Develop Tacklers. Was ist das? Belichick, ja, genau sowas. Ja. Habe ich noch nie angehabt, in den Fingern gehabt. Also, zweites Buch, Develop Tacklers von meinen lieben Kollegen Jörn Scholl und Kevin Speer. Die haben das dieses Jahr rausgebracht. Da geht es um Tackling Drills, wie man ohne Rübe tackelt im Prinzip. Ist ein sehr gelungenes Werk. Und ein
Kevin Speer ist auch Athletiktrainer in Köln, oder?
Richtig, genau. Da. Ja, genau. Ja. Der hat schon einige vorbereitet aufs College, auf CFL und so weiter. Und Centurions jetzt auch im zweiten Jahr. Ja, gut, dann muss ich jetzt als drittes Buch mein eigenes nennen, was rauskam jetzt dieses Jahr im Mai. Hat jetzt mit Football nicht unbedingt was zu tun, aber mit Muskelaufbau. Vielleicht ist es für den einen oder anderen auch interessant. Das heißt einfach nur Hypertrophie-Training. So, Hashtag Werbung in eigener Sache.
Das ist okay, das ist okay. Tatsächlich habe ich dieses Buch gefunden und habe gehofft, dass du es erwähnst. Deswegen, allein nur deswegen gibt es diese Frage.
Ah, okay, cool. Ja, ich danke dir. Ich bin sehr schlecht in Eigenwerbung. Und hätte ich jetzt noch ein drittes Football-Buch irgendwo stehen gehabt, hätte ich das wahrscheinlich gesagt. Bevor ich mein eigenes nenne. Ja, ich habe da hinten noch so ein anderes Defensive Football Strategies, aber das ist so fucking alt. Das habe ich hier irgendwann mal bei Amazon Gebrauch gekauft und angefangen zu lesen. Und ich fand es so kacke. Das würde ich keinem mehr empfehlen, glaube ich. Und ansonsten habe ich nicht viel. Es ist alles immer das Gleiche. Kraft- und Athletiktraining, nur halt auf älter. Gut, dann habe ich alles richtig gemacht. Ja.
Wer war der beste Gegenspieler, gegen den du gespielt hast?
Darf es nur einer sein?
Maximal zwei.
Oh, fuck. Maximal zwei. Okay, dann...
Oder drei, so.
Okay, ich mache zwei, gegen die ich gespielt habe, und einen, den ich als Teammate hatte. Obwohl...
Ja, doch, das klingt fair.
Okay. Oder ich denke einfach laut und sage dadurch mehr Namen.
so kannst du es auch machen.
Okay, also auf jeden Fall fällt mir immer direkt ein, der Habertin oder Haberting aus Österreich. Da bin ich mir nicht sicher, wie er mit Vornamen heißt. Nachnamen habe ich wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Sorry dafür. Der hat mir auf jeden Fall im EM-Finale 2014 ordentlich gegeben. Ein sehr athletischer, sehr physischer Spieler. Flott auch vor allem. Dann auch ehemals Dresden Monarchs, jetzt aber Swako Raiders, der Josef Fuchser. Ein 2,9 Meter Typ, der halt auch echt austeilt. Sehr unangenehmer Gegenspieler. Der hat mir auch einen Leberhaken irgendwann mal verpasst, wo ich K.O. gegangen bin. Das hatte ich auch noch nie wieder danach. Das war tough. Und als Teammate, den ich angesprochen habe, hatten wir in Frankfurt einen. 2016, shit, wie hieß der? Dooms, ich weiß nicht, ob Vor- oder Nachname, ein Franzose auf jeden Fall. Und in meinen eins der ersten Trainings haben wir so One-on-Ones gemacht. Und er hat mich so hart gedisst, wie sonst kein anderer, also in der langen Zeit, weil wir haben dann Pass-Rush-Drills gemacht und er meinte dann so nach dem dritten, vierten Rap, weißt du was, also auf Englisch, ich bringe jetzt meine Hände so, dann kannst du üben. Und ich so, wow, Alter, weil ich habe halt nicht gut wahrscheinlich ausgesehen in dem Moment, aber das war ein harter Diss. Den habe ich dann als Gegenspieler noch gehabt später bei den World Games dann. Da hatte ich dann auch einen Sack gegen ihn, da feiere ich mich immer noch dafür. Aber der war auch richtig gut und der läuft jetzt auch gerade wieder bei den Rebels rum, habe ich gesehen. Also der spielt immer noch. Der war auf jeden Fall auch eine ordentliche Maschine. Also es waren meistens die ich jetzt genannt habe, das waren meistens die halt sehr athletisch dann auch waren als O-Liner. Technisch und sehr kraftvoll. Das hast du nämlich sehr selten, diese Kombination. Oft hast du halt in der O-Line so große, liebe Teddys, die wollen dir vielleicht ein bisschen wehtun, aber sind halt nicht so Berserker, sage ich jetzt mal. Und die drei waren es auf jeden Fall. Ansonsten Rafa Lanos war natürlich krass. André Mattes, damals, als noch in Marburg war, vor langer Zeit, war ein sehr guter Gegenspieler. Das sind so die Namen, die mir auf jeden Fall hängen geblieben sind.
Kommen wir zur letzten Frage, die auch noch auf deine Coaching-Tätigkeit zurückgeht. Wenn du einen Spieler hast, der sagen wir mal Backup ist oder irgendwie Third String ist, wie motivierst du den, dass der weiterhin Bock hat und weitermacht?
Wurde dir da was zugetragen? Nein, Spaß beiseite.
Nee, tatsächlich nicht.
Ja, das ist natürlich so eine Standardsituation, sage ich mal. Und es gibt zweierlei Spieler nach meiner Erfahrung. Es gibt die Spieler, die ihre Rolle kennen und die wissen, wo sie stehen. Also die ihre Leistung einordnen können, die dann auch wissen, hey, ich bin auch wichtig, ich mache im Training meine Reps, wenn rotiert wird, komme ich irgendwann auch drauf und es verletzt sich so schnell jemand, ich kriege meine Chance. Das ist Kategorie 1, das ist natürlich der angenehme Part. Und dann gibt es immer mal wieder Spieler, die ihre eigene Leistungsfähigkeit komplett überschätzen und denken, sie wären vielleicht potenziell Starter, sind es aber objektiv betrachtet nicht. Und die zu motivieren ist dann auch wahnsinnig schwierig, weil die sehen dann jede Entscheidung auch nicht ein, die du triffst. So, von daher versuche ich natürlich mit allen gleich viel zu sprechen. Das heißt, die kriegen alle ihre Huddle- und Trainingskommentare. Die kriegen alle ein ehrliches Feedback von mir. Ich binde die bei allem genau gleich ein. Und ich versuche auch immer im Training so viele Reps, wie es geht, zu verteilen. Auch wenn mein Chef, also der DC, da eine klarere Vorstellung hat, wer viele Reps bekommen sollte, versuche ich immer da den paar mehr Reps zuzusneaken, weil ich halt weiß, wie wichtig Training ist. Ansonsten kann man, wenn es dann Probleme gibt und die fragen, hey, warum spiele ich nicht, dann versuche ich zumindest aufzuzeigen, wie gesagt, wie ich es gerade gesagt habe, was deren Rolle ist, also wie wichtig deren Rolle ist. Nicht, dass die auf ewig jetzt irgendwie Bankwärmer sind, sondern dass die Zeit früher oder später kommen wird. Das heißt, gerade bei jungen Spielern ist es ja völlig klar, dass die mit 22, 20 noch nicht vielleicht die Erfahrung mitbringen, wie jemand, der jetzt schon seit 5 Jahren erste Liga oder auf dem höchsten Niveau gespielt hat. Und da sind wir wieder beim Thema Demut, ne? Wenn man das weiß, arbeitet man halt auch an sich. Und das ist eigentlich die größte Motivation, dass man so eine Art Mentor im Team selber hat und dem dann versucht nachzueifern. So, also mir war das immer relativ wurscht, ob ich aufgestellt wurde oder nicht, sondern ich habe einfach versucht, jedes Mal, jedes Training immer ein bisschen was dazu zu lernen, bis es dann sich halt irgendwann ergeben hat. So, und als Trainer habe ich da jetzt noch nicht so Riesenprobleme gehabt, die Leute motivieren zu müssen. Aber als Spieler habe ich das dann schon eher mal gehabt, dass ich dann irgendwann der Alte war und genau das halt dann weitertragen musste, so von wegen, hey, deine Zeit wird kommen, so früher oder später ein bisschen Entwicklung sehen und einfach gucken, dass du jedes Mal besser wirst und da bist und mitmachst und alles gibst und dann rutschst du rein. Also wie gesagt, das geht so ultra schnell. wir haben viele Verletzungen dieses Jahr und jetzt haben wir am Wochenende schon Leute gespielt, die wahrscheinlich in der ersten Woche nicht gespielt haben. Oder bei der Nationalmannschaft wurde ich auch wurde ich nachnominiert, weil sich jemand verletzt hat, bin dann als vierter DN praktisch mitgefahren, um dann eben im Finale dann starten zu dürfen, weil halt da auch ein bisschen was passiert ist halt unterwegs, also vom Spielsystem, und ich habe versucht halt alles zu geben, und das hat dann auch funktioniert zum Glück. Also es geht halt schnell, man muss halt dabei bleiben, und das muss, finde ich, hauptsächlich von den Leuten selber kommen. Da kann ich als Trainer gar nicht so ultra viel machen. Ich versuche, dass die Spaß haben, dass man auf einer menschlichen Ebene sich gut trifft und versteht, dass man vielleicht auch mal ein bisschen mehr sieht als einfach nur die Trainingszeit und vielleicht auch mal eine lustige WhatsApp schreibt oder vielleicht was Teambuilding-mäßiges macht, dass es halt so als Unit im Prinzip funktioniert. Ich hab meinen Jungs am Anfang des Jahres gesagt, wir sind eigentlich eine Familie. Ich bin der Daddy, ich habe das Sagen. Ihr seid, keine Ahnung, Cousins, Brüder, Geschwister, nennt's wie ihr wollt. Und ihr müsst auch nicht jeden gleich mögen, weil in einer Großfamilie ist es auch nicht so, dass jeder jeden gleich mag. Aber man muss halt zusammen irgendwie arbeiten und miteinander sprechen, und es muss einfach klar sein, wer welche Rolle hat. So habe ich das versucht, dieses Jahr ein bisschen zu verklickern, und ich gehe davon aus, dass es ganz gut läuft. Und wenn die Leute aber selber das nicht sehen, dann wird es für mich auch schwierig, da irgendwas machen zu können.
Das sind doch gute Abschlussworte, würde ich sagen. Habe ich irgendwas vergessen? Wir sind schon über eine Stunde auf Sendung tatsächlich.
Wahnsinn. Es geht immer wie im Flug. Wie gesagt, wenn man über Football redet, da kann man auspacken nach so vielen Jahren. Haben wir was vergessen? Ich glaube, wir hatten alle Stationen abgeklappert, wo ich gespielt habe. Ja. Warum ich gewechselt habe, hatten wir. Doch, wir haben was ausgelassen. Ich habe 2019 noch für die Düsseldorf Panther nochmal gespielt, als Homecoming, als Relegationsjoker, was aber leider nicht geklappt hat. Das war so ein kleiner, aber auch da wieder, wie wir es vorhin hatten, die persönliche Ebene. Ich habe mit Marius Burgsmüller im Rheingym in Köln trainiert im Winter teilweise, und der hat da eigentlich schon aktiv, glaube ich, gar nicht mehr gespielt, und dann habe ich zu ihm gesagt, hey komm, die haben jetzt gefragt, wenn ich da hingehe, kommst du auch mit, dann können wir nochmal zusammen auf dem Platz stehen, weil wir haben uns halt auch im Gym gut verstanden. Und dann haben wir tatsächlich das noch durchgezogen und haben dann 3 Spiele noch für die Panther damals gemacht. Das war eigentlich dann mein Karriereende. Auch wenn ich den Swiss Bowl in den Vordergrund stellen würde. Das war das Einzige, glaube ich, was wir jetzt unter den Tisch fallen lassen haben.
Ja, und somit jetzt hier auch klargestellt hast.
Klargestellt, ja. Immer ehrlich sein, wichtig.
So, deswegen, ich bedanke mich für deine Zeit.
Sehr gerne.
Wenn euch diese Folgen gefallen, dann bewertet uns einfach bei Spotify und sagt es all euren Freunden, Bekannten, euren Familienmitgliedern. Ansonsten, Dr. Simon Gawanda, ich wünsche dir noch eine gute Zeit und noch viel Erfolg in der Saison.
Ja, danke schön und vielen Dank für die Einladung. Eine Sache muss ich noch klarstellen, mein Credo ist Masse ist Macht. Also wenn du sagst, hier viel Inhalt, wenig Masse, musst du bald ändern. Nein. Schönen Abend.